Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, dem Christus Jesus. Amen. Der Predigttext, der uns heute Morgen zum Hören, Vertrauen und Gehorchen gegeben ist, steht im 17. Kapitel des Matthäusevangeliums. Ich lese die Verse 1 bis 8. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, wie gut kann ich Petrus verstehen? Hier oben ist gut sein. Lasst uns hier bleiben, den Augenblick festhalten. Lasst uns Hütten bauen, die Klarheit und die Wahrheit noch ein wenig genießen, den Ausblick und Durchblick noch tiefer in uns aufnehmen. Hier auf dem Berg ist endlich mal das Entscheidende klar und offensichtlich, wer Jesus ist und was Jesus in diese Welt bringt. Daran besteht für einen Augenblick lang kein Zweifel mehr. Ob es klug ist, sich an Jesus zu binden, keine Frage mehr. Ob Jesus mit seiner Sache scheitern wird oder ob er wirklich Gottes Sache auf der Erde durchsetzt, es steht für einen Augenblick zumindest nicht in Frage. Jesus wurde verklärt und alles war klar um Jesus herum, auch für die 3 Jünger, die das miterleben durften. Hier ist gut sein. Lass uns hier oben bleiben. Ich kann Petrus so gut verstehen. Diese Momente, selten genug, wo es Ausrufezeichen gibt in meinem Leben und Glauben und nicht nur Fragezeichen. Die Augenblicke, wo mein Glaube nicht durch Zweifel angenagt wird. Die Situationen, in denen Gottes Verheißungen so real und tröstlich mein Herz erreichen, dass ich singen möchte. Lasst uns diese Augenblicke festhalten. So lange wie möglich. Damit wir davon zehren können, wenn die mageren Zeiten wiederkommen, wenn der Abstieg in den Alltag beginnt, wenn uns die Nebel des Zweifels die Sicht nehmen und die Klarheit sich verflüchtigt. Liebe Gemeinde, was haben die 3 Jünger eigentlich damals genau erlebt? Darüber möchte ich zuerst mit Ihnen nachdenken. Also über Gipfelsituationen, wo alles klar ist. Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit, nur die 3. Und führt sie auf einen hohen Berg. Es geht hier also um eine Glaubenserfahrung, die es wohl nur ab und zu gibt. Wahrscheinlich auch nur etwas abseits vom Alltag und vom Trubel, wo Gott uns ja nicht selten aus dem Blick und aus dem Herzen gerät. Auf dem Berg, in der Stille. Und was passiert dort? Gott schenkt den 3 eine Situation, wo für ihren Glauben manches klar wird. Jesus wird vor ihren Augen verklärt. Das heißt, er wird den 3 Jüngern in göttlicher Klarheit vorgestellt. Aber nochmal, was mag denn da konkret passiert sein? Er wurde verklärt vor ihnen, wird erzählt. Wörtlich übersetzt steht da, er wurde verwandelt vor ihnen. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Sie merken, hier passiert etwas zwischen Himmel und Erde, das kann man wohl nur in Bildern beschreiben. In Bildern aus der biblischen Bilderwelt. Und diese Bilder zeigen etwas an. Es sind biblische Hinweise darauf, an welchen Stellen es Klarheit gibt für Petrus, Jakobus und Johannes. Ich nenne jetzt einmal einige Anspielungen, die diese Bilder uns vor Augen stellen wollen. Jesu Kleider wurden weiß wie das Licht und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Liebe Gemeinde, hier erleben die Jünger so etwas wie eine vorweggenommene Ostererscheinung. Die Engel am Grab, die Boten aus Gottes Welt, hatten am Ostermorgen auch weiße Kleider an. Der auferstandene Jesus, so wird hier schon angedeutet, erscheint ihnen für einen kurzen Augenblick in seinem österlichen Auferstehungsleib, dem Leib, der den Tod schon hinter sich hat und der niemals vergeht und nie zerfällt. Und jetzt wird für einen Augenblick lang nur klar, Jesus ist der Lebendige, zu allen Zeiten und überall. Zu ihm können wir beten, von ihm können wir Hilfe erhoffen. Er nimmt sich unserer Vergangenheit an, er ist bei uns alle Tage und unsere Zukunft liegt in seiner Hand. Für einen Augenblick blitzt das zumindest alles auf. Jesus, als Erster im neuen Gottesleib, den Gott den Seinen verheißt, wenn unser irdischer Leib vergeht. Am Ende werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich, lautet ja das Versprechen Gottes. Und hier auf dem Berg blitzt diese große Zukunft auf in Klarheit, nur für einen kurzen Moment. Liebe Gemeinde, hier ist es für einen Augenblick lang klar, was auch für uns gelten soll. Nicht die Kälte, nicht das Grab und die Verwesung, das Vergessen, sondern leuchtende Gesichter bei Gott. Darauf soll unsere Geschichte zulaufen. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Hier wird es deutlich, endlich mal. Liebe Gemeinde, verstehen Sie, dass Petrus diese Gewissheit festhalten will, ehe sie wieder undeutlich wird? Diese Gewissheit, dass Gott uns am Ende auch verwandeln und verklären wird im Licht seiner Treue. Und dann treten Mose und Elia auf. Sie reden mit Jesus. Hier sind zwei Hauptpersonen der biblischen jüdischen Endzeiterwartung leibhaftig in Erscheinung getreten. Allerhöchster Besuch. Mose und Elia sollten auf die Erde zurückkehren, bevor Gott sein Reich auf der Erde aufrichtet. Und dabei sollte Elia das zerstreute Volk Israel wiederherstellen. Und jetzt besuchen diese beiden Hoffnungsträger Jesus auf dem Berg. Damit zeigt Gott an, ich habe meine guten Pläne für mein Volk Israel und für die ganze Welt nicht aufgegeben. In Jesus erinnere ich an den Weg meines Reiches und über mein Volk Israel hinein in die ganze Welt. Können Sie verstehen, dass Petrus diese Hoffnung festhalten will? Hätten wir doch öfter, immer öfter diesen Durchblick und diese Klarheit. Nagt denn nicht zwischendurch auch an Ihnen der quälende Gedanke, wie lange wird es wohl noch dauern, bis wir unsere gute alte Erde ausgefrungen haben bis zum Letzten? Sind wir nicht dabei, die Erde zur Müllkippe verkommen zu lassen? Und es sieht doch auch gar nicht danach aus, als ob wir nach dieser Corona-Krise wirklich die Kurve kriegen zu einem neuen, behutsameren, nachhaltigeren Wirtschaften. Viel wahrscheinlicher wird doch sein, dass wir weitermachen wie bisher und die Zukunft unserer Kinder und Enkel verspielen. Auf dem Berg der Verklärung, liebe Gemeinde, blitzt eine Gewissheit auf. Gott hat seine guten Pläne mit uns und mit der Welt nicht aufgegeben. Er hat auch die Kraft, gut zu machen, was wir nicht gut machen können und oft auch nicht wollen. Ob uns diese aufblitzende Perspektive Gottes nicht auch neuen Mut geben könnte, auch heute, damit wir nicht nachlassen im Drängen auf Veränderungen. Sie könnte uns die Kraft geben, an unserer Stelle wenigstens schon mal einen anderen Lebensstil zu wagen, der unsere Erde schont. Und dann möchte ich noch einen Blick werfen auf den Ort der Verklärung. Er führte sie auf einen hohen Berg. Bei biblisch gebildeten Menschen fiel hier der Groschen. Ein Berg, eine Wolke bedeckt die Gipfel, die Stimme Gottes aus den Wolken. Da war doch was. Das hatte es doch schon mal gegeben. Vor vielen hundert Jahren war Mose auf einen Berg gestiegen, den Sinai. Gott hatte aus der Wolke zu ihm geredet und hatte ihm dort die 10 Gebote gegeben, seine guten Lebensanweisungen für das Leben in der Freiheit. Und jetzt weist die Gottesstimme auf Jesus hin, aus der Wolke, auf dem Berg. Das kann nur eins bedeuten. Jesus ist es wirklich, der Gottes Willen für seine Menschen verbindlich auslegt. Wer Gottes Lebensregeln hören will, soll auf Jesu Worte in der Bergpredigt hören. Die Bergpredigt ist nicht das naive Gerede eines bedeutungslosen Wanderpredigers, sondern Lebensanweisung des Schöpfers. Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Selig sind die Friedfertigen und Sanftmütigen, nicht die schwer Bewaffneten und die gut Gerüsteten. Selig sind die Barmherzigen und nicht die knallharten Leistungsprediger. Jetzt ist es klar, für einen Augenblick, was so oft in unserer Welt nicht klar ist. Die Berge im Matthäusevangelium sind sowieso immer besondere Orte. Das Entscheidende passiert im Matthäusevangelium nicht selten auf einem Berg. Für Jesus ist übrigens diese Bergwanderung mit den Dreien nicht die erste. Die erste Bergbesteigung Jesu war heikel gewesen. Da war der Satan sein Bergführer gewesen. Der Satan hatte Jesus auf einen hohen Berg geführt. Von dort oben hat er ihm alle Schätze der Welt gezeigt und gesagt, die ganze Welt soll dir gehören, wenn du Gott einen Tritt gibst und dich an meine Seite stellst. Und Jesus hatte dem Satan gesagt, mit anderen Worten, scher dich zum Teufel. Jesus wollte, das ist auf dem Berg der Versuchung deutlich geworden, den Weg der Weltherrschaft nicht ohne und gegen Gott gehen, sondern durch Gehorsam, indem er die Liebe Gottes in die Häuser und in die Herzen der Menschen schleppte, indem er liebte, indem er aushielt, dass man ihn nicht wollte, indem er unter die Räder kam, genauer, indem er unter den Hammer kam, als sie ihn annagelten ans Kreuz. Das war sein Weg, die Weltherrschaft anzutreten, durch Tragen, nicht durch Zwingen. Und nun wird hier auf einem anderen Berg klar und deutlich, dieser Weg Jesu ist Gottes Weg. Gottes Liebe wird nicht totgetreten durch Soldatenstiefel. Gottes Liebe wird nicht mundtot gemacht, als man ihm ins Gesicht schlägt. Gottes Liebe, so wie Jesus sie in das Leben der Menschen bringt, wird das letzte Wort behalten. Das wird klar auf dem Berg der Verklärung. Das wird klar wenigstens für einen Augenblick, auch im Gegenüber zum Berg der Versuchung. Na, können wir nachvollziehen, dass Petrus diesen Moment festhalten will, wo so vieles klar geworden ist? Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sagt die Stimme aus der Wolke. Dieser Satz erinnert an den 2. Psalm, wo Gott zum König in Jerusalem sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Im 2. Psalm ist das ein Stück aus der Zeremonie der Krönungsfeier, als der neue König eingesetzt wird. Eine Krönungsfeier zur Thronbesteigung eines neuen Herrschers, das klingt an bei den Worten aus der Wolke. Hier ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was hier geschieht, Gott stellt auf dem Berg der Verklärung Jesus als Herrn der Welt vor. Und für einen Augenblick wird es klar, Jesus, der Friedefürst, hat das Sagen. Nicht die Verteidigungsminister und Präsidenten, die über strategische Atomwaffen und Raketenabwehrsysteme verfügen. Jesus, dem Menschenbruder und Menschenfreund und Menschendiener, gehört die Welt. Er hat das Sagen und wird das letzte Wort über Wohl und Wehe unseres Lebens sagen und nicht die Ansprüche, die Sie an sich selbst stellen oder die Sie an andere richten. Können Sie nachvollziehen, dass Petrus diese Klarheit festhalten will? Sie ist ja so schnell wieder verflogen, wenn wir die Nachrichten im Fernsehen sehen. Liebe Gemeinde, da haben 3 Menschen ein Gipfelerlebnis mit Jesus. Da werden für einen Moment die Nebelschwaden von Zweifel und Unglaube und Durcheinander weggescheucht und es blitzt auf, wer Jesus für sie ist, für sie und für mich und für die ganze Welt. Für einen Moment ist das klar. Haben Sie solche Momente auch schon mal erlebt? Nein, nein, es müssen nicht diese sozusagen 8000er Berge sein. Kleine Höhepunkte für den Glauben waren es eher. Da blitzte in einem Gottesdienst plötzlich auf: Ich bin vor Gott richtig, so wie ich bin. Und für einen Augenblick werde ich aufgerichtet und alle Last von Ansprüchen fällt von mir ab und ich gehe als freier Mensch nach Hause. Da hat ihnen ein Chor vielstimmig die Liebe Gottes ins Herz gesungen und sie sind des Lobes voll über Gottes Güte. Einen Augenblick lang ist vieles, nicht alles, aber vieles klar. Da haben sie in wenigen Sätzen bei ihrer persönlichen Bibellese Gottes Reden deutlich gehört am Morgen. Und ihnen ist klar geworden, wie der nächste Schritt in ihrem Leben aussehen kann, den sie gehen sollten. Nicht alles, aber ein Schritt ist klar geworden. Da sind sie von einer Beerdigung zurückgekehrt und die Worte der Predigt haben sie durch die Traurigkeit hindurch angesteckt mit einer verwegenen Hoffnung. Wir haben den Verstorbenen in Gottes Hände abgegeben. Solche Verklärungserfahrungen im Kleinen haben Sie vielleicht auch schon erlebt. Ich bin überzeugt, solche Erfahrungen brauchen wir alle zwischendurch. Und ich kann das auch verstehen, wenn Menschen sich nach Gottesdiensten umsehen, wo öfter mal was in der Richtung passiert, wie sie meinen, wo sie bei gottesdienstlicher Musik angerührt werden bis ins Herz, wo auch andere erzählen können, was sie mit Jesus erlebt haben in der vergangenen Woche. Und das suchen viele Menschen nicht in unseren Gottesdiensten, sondern eher in charismatischen Gemeinden. Da mag uns manches theologisch nicht gefallen, aber wir sollten uns nicht verschließen vor der Sehnsucht von Menschen, denen in unseren Normalgottesdiensten auch einiges fehlt. Aber ich bin auch davon überzeugt, Gipfelergebnis-Erlebnisse des Glaubens können wir nicht machen. Solche Klarheit, wie sie die drei erlebt haben, können wir nicht organisieren. Und noch deutlicher höre ich es in unserer Geschichte. Solche Verklärungserlebnisse sind nicht das Normale, sie sind nicht das Alltägliche. Was ist das Normale und was ist das Alltägliche? Dass es Gott mit uns so macht wie mit Petrus. Gott übergeht schlichtweg dessen Wunsch, das besondere Erlebnis festzuhalten. Gott sagt einfach: Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und sie sahen niemand als Jesus allein. Liebe Gemeinde, das ist das Normale. Auf Jesus hören. Nur auf Jesus hören. Ihn sehen nicht in seiner Lichtgestalt als Todesüberwinder, sondern in der Niedrigkeit seines Wortes. Nicht in den Situationen, wo alles klar ist, sondern in den verworrenen und verwirrenden Alltagssituationen, in die er uns schickt und in denen er neben uns steht mit seinem leisen Wort. Das wird reichen, um im Alltag als Christ zu leben und Christin. Hört auf ihn, hört auf seine Zusage: Dir sind deine Sünden vergeben. Lass es dir gesagt sein und verlass dich drauf. Hört auf ihn. Kehrt um, denn Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Tu's und folge Jesus nach und geh auf neuen Wegen. Hört auf ihn. Habt Gott von Herzen lieb und euren Nächsten wie euch selbst. Lasst das euer Lebensprogramm sein und fangt am besten damit an in eurer Familie und in der Nachbarschaft. Das ist der Normalfall. Hört auf Jesus. Nehmt euch Zeit, in Gottes Wort zu lesen. Investiert in das Gespräch über Jesus' Worte. Hört und lauscht. Diskutiert nicht so viel über all die unverständlichen und widersprüchlichen Bibelstellen. Setzt einfach um, was ihr verstanden habt. Das Wort Jesus hat Kraft, auch wenn ihr nichts Besonderes erlebt. Werdet Leute, die sich von Jesus reinreden lassen in ihre Pläne, die fragen, was würde Jesus dazu sagen. Verlasst euch auf seine Worte. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und damit beginnt der Abstieg der drei Jünger und Jesus. Der Abstieg in den Alltag, weg vom Ort der besonderen Erlebnisse, zurück in die Niederungen des Alltags, in die Arbeitswelt, wo ganz andere Worte zählen als Jesu Worte, in die Familie, wo uns das Miteinander nicht selten vor Zerreißproben stellt, in die Welt des öffentlichen Lebens, wo Worte, die Worte Jesu allzumal, kaum etwas wert sind. Dorthin, wo kaum was klar ist und das meiste ungewiss. Dorthin sind wir unterwegs mit seinem Wort im Ohr und im Herzen. Aber hinter diesen Worten steckt eine große Verheißung. Jesus Christus sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand überragt, möge unsere Herzen und Sinne bewahren. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.